So, wollen wir anfangen? So, heute in der Vorlesung zur Kosmologie wollen wir weiter uns die kosmische Hintergrundstrahlung anschauen. Das letzte Mal hatten wir ja die Saha-Gleichung hergeleitet, die man im Prinzip bekommt, indem wir thermodynamisches Gleichgewicht und chemisches Gleichgewicht annehmen und uns dann angucken, wie die einzelnen Anteile als Funktion der Temperatur dann entsprechend hoch bzw. runtergehen. Und hatten da eben auch gesehen, dass die relevante Temperatur, wo die Photonen dann im Prinzip aus dem Gleichgewicht kommen sollten, eben nicht liegt bei der Bindungsenergie vom Wasserstoffatom bei 13,6 Elektronenvolt, sondern mehr als eine Größenordnung drunter, eben bei 0,3 Elektronenvolt. So, gibt es auch eine Übungsaufgabe dazu, die machen wir dann das nächste Mal, am nächsten Dienstag. Und heute gehen wir weiter und diskutieren jetzt wirklich die letzte Streuung von Photonen. Es wurde gerade letzte Woche richtig angemerkt, dass eben die Saha-Gleichung, wenn das Medium nicht mehr so dicht wird, dann kann man die Saha-Gleichung nicht mehr nehmen. Dann muss man da Korrekturen anbringen. Und diese Korrekturen diskutieren wir jetzt unter dem Stichwort letzte Streuung der Photonen. Gibt es noch Fragen zur Vorlesung oder zur Übung, die aufgekommen sind? Ja?
Ich habe eine Frage, und zwar, ist der Wasserstoff im Kosmos, ist der als Molekül oder als Atom da? Also wenn man so solchen
Wasser... Beides. Also es ist beides. Also es gibt es in molekularer Form. Wenn man sich aber jetzt anguckt, zum Beispiel das Gas zwischen den Galaxien, ist es relativ stark aufgeheizt. Also wir reden hier von... Ich glaube, 10 hoch 7 Kelvin sind so die typischen Temperaturen von intergalaktischem Gas, was hauptsächlich Wasserstoff ist. Das heißt, da liegen die... Das ist dann ionisiert, ja. Ja, das ist dann so ein Plasma, was vorliegt, sehr oft. Aber es gibt auch molekulare Staubwolken in unserer Milchstraße, wo dann auch halt Wasserstoffmoleküle vorkommen. Ja, ja, Otto. Also diesen Übergang macht man sich jetzt so nutze. Um eben Wasserstoff festzustellen. Das ist nämlich die 21 cm Linie vom Wasserstoff. Das ist der Übergang zwischen Orto- und Para-Zustand. Ist ein extrem kleiner Energieunterschied, deswegen hat es auch eine Wellenlänge von makroskopischer Größe, 21 cm. Und damit kann man halt mit Radioteleskopen wunderbar gucken und konnte damit also in unserer Milchstraße eben die Wasserstoffwolken damit ausloten. Wie dicht die sind, in welche Richtung die liegen und so. Sonst noch Fragen? Letzte Streuung der Photonen, also der Gammas. So, also wir hatten ja vorher eine andere Temperatur festgestellt, aber selbst bei Temperaturen drunter, also bei Temperaturen kleiner als die Rekombinationstemperatur, die wir bei Saha ausgerechnet hatten, das lag ungefähr bei 0,33 Elektronenvolt, gibt es immer noch Streuungen mit den höher angeregten Zuständen. Streuung der Gammas mit angeregtem Wasserstoff. Also gucken wir uns mal das Wasserstoffatom nochmal an, was das für Niveaus hat. Wir würden also jetzt hier, gibt ja die Hauptquantenzahlen, n gleich 1, 2 und so weiter. Dann hätten wir hier unten erstmal den 1s-Zustand. Das ist der Grundzustand vom Wasserstoffatom. Jetzt schematisch hier die Energie aufgetragen. Und dann hätten wir hier für n gleich 2 gibt es dann einen 2s-Zustand, der liegt dann etwas höher. und dann auch einen 2p-Zustand. Und da es mit n geht, erstmal entartet ist, gibt es also diese beiden Zustände. Die Quantenzahlen, die zählen immer so hoch, also 1s, 2s, 2p, dann würde 3s, 3p, 3d und so weiter würde angehen. Und die Energie dieses Zustandes, das hier hat eben eine Energie E0, ist gleich 13,6 Elektronenvolt, das sehen wir also hier, minus 13,6 Elektronenvolt. Und der Zustand liegt entsprechend dann höher, denn wir wissen, die Energiezustände gehen proportional beim Wasserstoffatom, wer weiß es, aus der Atomphysik oder aus der Quantenmechanik-Vorlesung, für ein Coulomb-Potential. 1 durch n Quadrat, genau. 1 durch n Quadrat. Das heißt, die Bindungsenergie ist hier um Faktor 4 schon kleiner. Ja? Also hier hätten wir dann eben E1, ist dann 13,6 durch 4 Elektronenvolt. Und dann geht es halt so weiter bis zu 0. Ja, dann werden immer dichter die Zustände da oben. Das heißt dann auch, es reicht im Prinzip, wenn wir uns erstmal diese drei Zustände angucken. Also wir haben jetzt den Zustand ja implizit immer angenommen in der Sacher-Gleichung, ja, dass nur der Zustand vorliegt vom Wasserstoffatom, und haben die völlig außer Acht gelassen. Und die haben natürlich eine viel kleinere Energie, um hier angeregt zu werden. Ja? Selbst wenn also hier jetzt keine Energie mehr vorhanden ist, um hier irgendwie noch Gleichgewicht über die Sacher-Gleichung zu machen, mit diesen angeregten Zuständen kann ich das immer noch machen. Und das sind 13, also wie viel sind das? 3,5 ungefähr Elektronenvolt. Das schaffe ich dann immer noch, selbst bei einer kleineren Temperatur. Gut, und das gucken wir uns jetzt an. Ja, okay. Und eine charakteristische Größe, die man sich dazu anguckt, ist zum einen die mittlere freie Weglänge oder daraus abgeleitet dann entsprechend die Streuzeit. Oder Rate, Stöße pro Sekunde. Also, gucken wir uns jetzt die mittlere freie Weglänge an. Die mittlere freie Weglänge ist definiert als n mal Sigma, wobei, wenn man jetzt für Photonen, das ist n mal Sigma, ansonsten würden wir hier noch eine Geschwindigkeit hier drin haben, n mal Sigma mal der Geschwindigkeit, können wir jetzt hier weglassen, c ist gleich 1. N ist also jetzt die Sigma, schreibe ich erstmal an, Sigma ist der Wirkungsquerschnitt. Wirkungsquerschnitt, und das hat wirklich die Dimension einer Fläche. Geht also wie 4pi r Quadrat, wirklich so vorgestellt, es ist eine Fläche, an die man also streut. Und n ist die Teilchendichte. Die Teilchendichte der Teilchen, an die die Photonen streut. Der streuenden oder wechselwirkenden Teilchen, streuenden Teilchen. Das braucht's mal. Ja. Gut, also schreiben wir nochmal dazu. Wirkungsquerschnitt hat wirkliche Dimensionen von Meter hoch minus 2 in natürlichen Einheiten. Da hätte es eben dann die Dimension von einer Energieskala zum Quadrat. 1 über Energieskala, Entschuldigung. Richtig gesagt, Energieskala. Energieskala zum Quadrat, stimmt schon. Okay. So, gucken wir uns jetzt Thomson-Streuung an. Thomson-Streuung heißt, dass ich in Photonen elastisch streue an Elektronen. Und diesen Wirkungsquerschnitt, den kennt man. Sigma müssten also Sigma Thomson einsetzen. Das ist ein 8π⁄3 Feinstrukturkonstante, das elektromagnetische Feinstrukturkonstante zum Quadrat über Masse vom Elektron zum Quadrat. Das ist der Thomson-Wirkungsquerschnitt. Und das können wir jetzt oben einsetzen. Wir können auch die Teilchendichten können wir einsetzen, der Elektronen. Die kennen wir ja, geht wie T⁻³. Haben wir ausgerechnet. Ja. In dem Fall ist durch Ladungsneutralität natürlich die Anzahl der Elektronen gleich der Anzahl der Protonen. Und da kommt man dann eben auf eine Zeitskala für Photon-Elektron-Streuung. Die ist dann eben definiert als der Kehrwert der mittleren freien Weglänge. Das gibt eine charakteristische Zeit, eine Zeit zwischen zwei Stößen. Und das ist dann Sigma Thomson mal Anzahldichte der Elektronen an der Rekombinationstemperatur, die wir über Saha bestimmt haben. Und da kriegt man dann eben heraus, das sind ungefähr 6000 Jahre. Und das heißt also, dass diese Zeitskala zwischen diesen Stößen ist viel, viel kleiner als die Zeitskala zum Zeitpunkt der Rekombination. Das sind ja 380.000 Jahre. Das heißt, das hier ist ja T-Hubble zum Zeitpunkt der Rekombination, das ungefähr 380.000 Jahre ist. Das wissen wir ja. Was heißt das jetzt anschaulich? Also die Zeit 6000 Jahre hört sich lang an, also da würde man sagen, da passiert eigentlich nichts. Nur ist die andere Zeitskala halt noch viel mehr, 380.000 Jahre. Also es dauert 380.000 Jahre, bis das Universum sich weiter ausdehnt und man was von der Dynamik des Universums merkt. Und innerhalb dieser Zeit kann also dieses Photon mit den Elektronen immer noch streuen. Das macht es innerhalb von 6000 Jahren. Also wenn ich diese beiden Zeitskalen vergleiche, dann gibt es immer noch Streuung der Photonen mit den Elektronen, die übrig sind, eben aus den Prozessen, die hier noch stattfinden. Also Ionisation von angeregtem Wasserstoff. Ja.
Wir hatten jetzt die freie Weglänge als Produkt aus der Teilchendichte und der Wirkungsquerschnitt definiert.
Ja.
War jetzt da, war jetzt aber der Kehrwert aus.
Ja, genau. Danke. Ja. Da fehlt dann hier noch ein hoch minus 1. So, machen wir das noch dahin. Sonst passt es nicht. Gut, jetzt passt es. Okay, also betrachte im Folgenden folgende Prozesse. Wir haben jetzt einen 2S-Zustand, der geht über in den 1S-Zustand plus Photon. Nun kommt es eben so zustande, das sind jeweils 2S-Zustände. Das Photon hat aber Spin 1, das heißt, es funktioniert nur, wenn ich hier zwei Photonen habe. Ein interessanter Prozess. Und 2p, der 2p-Zustand, der kann in den 1s-Zustand gehen mit nur einem Photon, weil der hier schon Drehimpuls 1 hat. Dann passt das mit den Drehimpulsen. Drehimpuls und Spin 1. So, nun können wir also die Saha-Gleichung dran schreiben für diese angeregten Zustände. Für Elektron plus Proton geht über in den 2s-Zustand plus ein Photon. Wir hatten ja vorher hier einfach das Wasserstoffatom hingeschrieben, hat gesagt und hatten implizit angenommen, es ist der 1s-Zustand. aber die Prozesse gibt es nach wie vor. Ja, und das haben wir ja schon gelöst. Wir müssen dann einfach nur die Sacher-Gleichung nochmal hinschreiben und statt der Bindungsenergie für den 1S-Zustand schreiben wir den für den 2S-Zustand hin. Also ist dann hier die Anzahl der Elektronen mal der Anzahl der Protonen über die Anzahl der 2S-Teilchen im 2S-Zustand ist dann gleich Masse vom Elektron, Temperatur über 2Pi hoch 3 halbe mal Exponentialfunktion mit Minus der Bindungsenergie vom 2S-Zustand über der Temperatur. Okay. Und das können wir dann auch wieder auflösen. So. Wir nehmen also an, das ist immer noch im Gleichgewicht. Nun verlieren wir aber Teilchen. Eben durch diese Prozesse hier haben wir eben hier plötzlich Verluste von diesen Teilchen. Das heißt, das ist im Gleichgewicht, aber dieser 2S-Zustand, der geht plötzlich hier über diesen Zerfall nochmal in den 1S-Zustand. Sie sehen, das Besondere an dem Prozess ist, dass der zwei Photonen aussendet. Und wenn das Ganze im Gleichgewicht sein sollte, dann müssten also zwei Photonen gleichzeitig auf den 1S-Zustand wirken, um das anzuheben in den 2S-Zustand, im Prinzip, diese Reaktion. Das geht also quantenmechanischen Regeln, geht das eben nicht anders, geht nur mit zwei Photonen. Und das ist natürlich nicht so einfach, wie Sie sich vorstellen können, deswegen läuft es sehr schnell aus dem Gleichgewicht. Und ich verliere eben das Gleichgewicht und es geht hauptsächlich in diese Richtung. Das heißt, ich verliere wirklich hier Teilchen. Und das ist jetzt ein Nicht-Gleichgewichtsprozess, also Verlust von 2S-Zuständen und das geht im Nichtgleichgewicht, das heißt, wir haben jetzt eine Ratengleichung. Ratengleichung. Und die Ratengleichung sieht so aus, die Änderung der Elektronen über der Zeit, eben durch diesen Prozess, dass das 2s in den 1s geht, entspricht dann der entsprechenden Rate, den nenne ich Gamma 2s, mal der Teilchendichte im 2s-Zustand. Ja, das ist also hier eine Rate, Gamma von 2s, und das sind ungefähr, das geht relativ zügig, das waren glaube ich 8 Sekunden. 8 Sekunden hoch minus 1 oder so. Also liegt im Sekundenbereich, geht dann doch relativ schnell. Das heißt, ich kann jetzt also abschätzen, wann also das obige dann aus dem Ruder läuft und die Photonen wirklich das letzte Mal streuen, weil dann alle Elektronen weg sind durch diesen Übergang hier. Ähnliches passiert dann auch hier. Das ist ähnlich stark wie das, das im 2p-Zustand, das hier rüber geht. Da verliere ich auch Elektronen. Aber das ist einfach nur eine kleine Modifikation. Der Haupteffekt haben wir schon durch diesen anderen Prozess im Prinzip klargestellt. Ja? Das ist die charakteristische Zeit zwischen zwei Stößen. Das ist die Rate. Wie viele Stöße habe ich? Ja, also in 6000 Jahren habe ich typischerweise einen Stoß. Oder das Photon läuft 6000 Jahre lang und dann trifft es irgendwas. Also 6000 Lichtjahre ist die nächste Entfernung zur nächsten Streuung. Ja. Was ist das Gamma 2S? Das Gamma 2S ist die Breite dieses Zustandes im Prinzip. Also wie lange der braucht, um dahin zu zerfallen. Und jetzt muss ich mal gucken. Gamma ist charakteristisch 1 über T, ja. Es geht wie 1 über die Zeit. Das ist im Prinzip die Zerfallsrate. Die Zerfallsrate, also wie viele Zerfälle pro Sekunde? 8 Zerfälle pro Sekunde macht das. Das hat die Dimension 1 über Zeit, dann passt es auch hier mit diesem Ausdruck. Das ist einfach so was wie ein radioaktives Zerfallsgesetz, was ich hier dran geschrieben habe. Jetzt halt auf Atomarniveau. So, nun kann man dieses gekoppelte System kann man dann lösen. Also wir haben hier eine Differentialgleichung. Wir haben hier einen Ausdruck, wo wir eine Verknüpfung haben zwischen Anzahl der Elektronen und Anzahl der 2s-Zustände. Ja. Diesen Wert kennen wir. Das Ganze hängt also nur noch von der Temperatur ab. Die Anzahl der Elektronen ist ja gleich der Anzahl der Protonen aus Ladungsneutralität. Also hier steht nichts anderes als n Elektronen zum Quadrat über n2s ist gleich. Das heißt, wir können das lösen. Das brauche ich jetzt aber im Detail nicht vorzuführen, sondern gebe das Endresultat dann an. Ist auch nicht so wichtig, diese Details. Also löse Differentialgleichung mit der Saha-Gleichung zusammen. Und dann erhält man als Lösung die Anzahl der Elektronen als Funktion der Temperatur. Ist dann, das ist eine Näherungslösung, ist die Bindungsenergie mal der Hubble-Konstante über, jetzt schreibe ich hier mal auch 2s dann hin, Gamma 2s mal der Temperatur mal T mal M über 2pi hoch 3 halbe E hoch minus Delta 2s über T. Und nun erinnere ich noch daran, dass das Delta 2s, das ist ja die Bindungsenergie vom 2s-Zustand, ist die Bindungsenergie vom Wasserstoffatom durch 4. Das geht also hier ein. Ich kriege also hier einen Faktor 1 über 4 rein. Das ist natürlich anders als den Faktor, den ich vorher hatte hier für die Saha-Gleichung für den 1s-Zustand. Ich kriege also hier einen ganz anderen Abfall natürlich, einen ganz anderen exponentiellen Abfall. Und kann das nun numerisch lösen oder wieder iterieren. Und man erhält da dann heraus, dass dann das T-Rekombination aus, wie soll ich sagen, Saha plus Zerfall vom 2s-Zustand ist dann 0,26 Elektronenvolt. Und wenn man da jetzt die Rotverschiebung ausrechnet, und das ist auch eine der Übungsaufgaben, dann kriegt man in der Tat eine Rotverschiebung heraus, die übereinstimmt mit dem, was man misst. Also das ist wirklich der Zeitpunkt, die letzte Streuung der Photonen und es ist dann auch wirklich das, was man da misst in der kosmischen Hintergrundstrahlung und es kommt in der Tat an ungefähr 1100 heraus. Das passt. Gut. Sie sehen also, das ist ein hochgradig komplexer Prozess eigentlich, diese Rekombination. Ja. Deswegen gibt es auch numerische Programme, das heißt dann CMB Fast, heißt, es gibt einen Code, da kann man also verschiedene kosmologische Modelle testen, wo diese ganzen Prozesse drin sind und was die dann effektiv machen, ist dann solche Ratengleichungen zu lösen. Und dann kommt es automatisch raus, ob man Gleichgewicht hat oder nicht und müssen dann alle Prozesse mitnehmen mit den entsprechenden kosmologischen Parametern plus Expansion ausrechnen. Und das benutzen die Leute dann auch, die also WMAP-Analysen machen oder Planck-Analysen, die nehmen dann eben so ein Computerprogramm. Ja, also zur Analyse. Also volle Analyse. Über Computer. Und das eine Programm, das da heißt, das heißt CMB Fast. Also es gibt da sogar noch andere Programme, die kann man sich auf dem Internet runterladen. Von der Uni Heidelberg gibt es zum Beispiel auch ein Computerprogramm, kann man sich runterladen, dann selber das nachrechnen. So, noch eine andere wichtige Sache ist natürlich, Sie sehen, dass diese ganze Sache nicht abrupt aufhört, sondern exponentiell abfällt. Die Dichte der Elektronen. Das heißt, es gibt also nicht irgendwo eine scharfe Kante, wo ich sage, okay, da davor habe ich eben die Elektronen, danach habe ich keine, sondern ich habe eine endliche Breite. Und deswegen ist das auch ausgeschmiert, die Rotverschiebung der Photonen, die ich also dann messe. Also ich kriege durch diese Stöße, die letzten Stöße, die dann noch passieren, etwas, was ausgeschmiert wird. Und das ist der Grund, dass ich dann eben ganz kleine Strukturen nicht mehr auflösen kann. Die liegen dann im Bereich von Rotverschiebung plus minus 50 oder so in dem Bereich. Und das wird man dann nachher sehen, wenn wir dann die kosmische Hintergrundstrahlung mit den Multipolen sich anguckt, kann man eben die ganz kleinen Multipole kann man nicht mehr auflösen. Das ist alles ausgeschmiert durch diese Stöße und diese endliche Breite der Auskopplung der Photonen. Da ist dann einfach ein natürlicher Cut-off gesetzt von der Physik, wo ich dann eben keine Aussagen mehr machen kann über die Medium-Eigenschaften des Mediums, sondern da habe ich dann wirklich Eigenschaften der einzelnen Stöße vorliegen, die das dann ausschmieren. So viel zu diesen Details. Sind dazu noch Fragen? Ich wollte das zumindest kurz skizzieren. Es wird in vielen Lehrbüchern wird es nicht gemacht, dass man das mitnimmt. Aber ich wollte schon zeigen, dass das also ein komplett komplexerer Vorgang ist. Und gerade weil Sie ja auch gesagt haben, das Sacher-Gleichung muss man aufpassen, passt nicht ganz. Also in der Tat, das passt eben nicht ganz und man muss da Korrekturen anbringen für die kosmische Hintergrundstrahlung. Die ganz kleinen Flecken.
Die ganz kleinen, das ist ja quasi immer statistisch.
Ja. Also normalerweise ist es so ein Ei und dann hat man so diese ganzen Fluktuationen da drin vom CMB. Und normalerweise haben wir jetzt gesagt, also bis ein Grad so groß sind die Zonen, die kausal verknüpft sind. So groß ist der Horizont. Das heißt, da gibt es also Flecken, die sind so groß, die sind blau, und Flecken, die sind so groß, die sind rot, wird entsprechend umskaliert. So, und dann sieht man aber auch größere Strukturen. Dann gibt es plötzlich hier einen Bereich, wo man sagt, das sieht alles sehr blau aus, hier im Bereich, das sieht aber alles sehr rot aus. Gibt es also dann Korrelationen außerhalb des Horizonts? Die stellt man wirklich fest. Also man nimmt Photonen, die also weiter auseinander sind als ein Grad, also kleinere Multipole, und sieht plötzlich, die sind korreliert, die Photonen. Die sind nicht zufällig verteilt, sondern da steckt irgendwas dahinter. Und das muss man dann durch irgendwas erklären, was die scheinbar diese Kausalität verletzt. Hat irgendjemand eine Idee, wie man das erklären könnte? Das ist im Prinzip auch das Horizontproblem. Also warum hat ein Photon von hier wirklich die gleiche Temperatur wie ein Photon von hier, bis auf diese kleine Korrektur? 2,7255 Kelvin von da und von da, aber die gehören doch gar nicht zusammen. Das ist das Horizontproblem. Da hatte ich auch kurz mal so erläutert, wie man das lösen kann, das Horizontproblem. Gibt es auch das Flachheitsproblem, warum ist das Universum gerade flach, also Omega K wirklich null, oder warum sitzen wir genau auf der kritischen Dichte? Jemand eine Idee, wie man das lösen kann? Was war das eben? Ja, sagen Sie es ruhig laut. Das ist die richtige Antwort, genau. Also durch die Inflation löst man das. Und damit macht man sogar Tests der inflationären Modelle mit diesen Korrelationen.
Wir wären auf das Stichwort, aber Sie können es nicht wirklich erklären, weil wir nicht wirklich verstanden haben, was genau diese inflationäre Phase ist. Also wieso überträgt sich dann eine Information von etwas, was jetzt im übertragenen Sinne ganz rechts ist und etwas, was ganz links ist? Also, ich sage mal so, über das Stichwort inflationäre Phase oder Expansion, ja, aber wir haben es halt nicht ganz verstanden. Also irgendwie das ist halt so eine.
Ja, also das müsste man dann halt in der Vorlesung separat dran nehmen. Da braucht man mehrere Vorlesungsstunden dazu für die Inflation. Und wir, im Stoff habe ich das jetzt nicht vorgesehen, weil es eben dann verbunden ist mit Strukturformation. Und das wollte ich im nächsten Semester machen, in der nächsten Vorlesung. Zusammen. Aber ich kann Ihnen zumindest jetzt mal grob erklären, wie die Lösung ist. Im Prinzip haben wir die schon gesehen. Wir haben uns die Sitter-Lösung angeschaut für eine kosmologische Konstante und haben uns Teilchenhorizonte angeschaut. Also Teilchen, wenn man nach hinten guckt und wenn die haben Materie oder Strahlung, dann sehen wir, da ist ein Horizont. Da können wir irgendwie nicht weiter gucken. Das heißt, da gibt es einen Bereich kausal, der mit kausal mit uns verknüpft ist. Wenn ich die Sitter-Lösung nehme und nach rückwärts verfolge, also einen Teilchenhorizont ausrechne, gibt es da keinen. Also alle Photonen, die ich sehe hinter mir, die aus der Vergangenheit kommen, sind im kausalen Kontakt gewesen. Da habe ich also nicht das Problem, dass ich plötzlich irgendwelche Photonen habe, die akausal sind. Das liegt an diesem Teilchenhorizont, ob der existiert oder nicht.
Das bedeutet, die waren eigentlich doch mal näher zusammen, das Universum ist einfach eine bestimmte Phase schneller expandiert als...
Ja, genau. Also die populärwissenschaftliche Darstellung ist dann, alles war mal zusammen. Und dann gab es plötzlich diese exponentielle inflationäre Phase, die exponentielle Ausdehnung, die wir auch in der De Sitter-Lösung sehen. Das ist nur eine Ausdehnung. Ne? Also die ganzen Koordinaten ändern sich, werden entsprechend breiter, bläht sich so auf das Universum, dann hört die inflationäre Phase auf. Das Universum ist so groß, nun fangen die Photonen an, weiter zu propagieren. Und plötzlich sehen wir Photonen von da und da, die aber vorher im kausalen Kontakt waren. Und das ist die Lösung, die die Inflation zur Verfügung stellt.
Ja.
Im Prinzip ist es sowas ähnliches wie Hanbury-Brown-Twiss. Genau. Man guckt sich einfach die Fourier-Amplituden an. Man macht also eine Zerlegung in Fourier-Moden und sieht eben die Moden, die ich da habe. Selbst bei großen Skalen, da habe ich einen endlichen Beitrag, einen nicht verschwindenden Beitrag kriege ich da. Und das, ja.
Jetzt geht's rund.
Ja.
Sie sagten, die Ionisierungsprozesse, die wir sehen, die sind in erster Linie durch Photonen ausgelöst. Jetzt gibt es ja auch noch andere. Die haben aber zu dem Zeitpunkt einen Wirkungsquerschnitt, der nicht relevant ist. Also was weiß ich, Proton-Protonstöße oder sowas.
Proton-Protonstöße.
Oder Elektronenstöße.
Also, ja.
Ja. Auch Three-Body und Two-Body-Ionisation, meistens über Elektronenenergie.
Die gibt es auch noch, ja. Also Elektron-Elektronstöße, das müsste dann ähnlich ablaufen wie das.
Ja,
das sind mehr so Coulomb-Stöße. Ja, die sind. Also das weiß ich jetzt nicht genau, aber müsste man nachgucken. Ich glaube, die sind auch alle noch hier mit im Gleichgewicht. Also wenn ich die Thomson-Streuung habe, ist es, glaube ich, ähnlich wie mit Elektron-Elektron-Streuung, dass die dann auch im Gleichgewicht sind. Aber das kann ich immer nachgucken. Das sind so Coulomb-Stöße. Und wenn ich Protonen nehme, dann sehen Sie an dieser Formel, die sind eben unterdrückt wie 1 über Masse vom Proton zum Quadrat. Also die sind viel kleiner, die tragen nicht bei. Und Proton-Protonstöße, na gut, da die.
Relevant ist ja wahrscheinlich Elektron-Elektron.
Ja, also ich habe da elektromagnetische Wechselwirkung, wenn überhaupt. Und also die Kernkraft spielt da keine Rolle zu dem Zeitpunkt. Ist einfach schon, die Dichte ist einfach so klein, dass die dann nicht mehr richtig stoßen. Elektron-Elektron weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich nachgucken. Ob da noch Coulomb-Streuung stattfindet. Aber das kann man im Prinzip berechnen. Man setzt den Wirkungsquerschnitt ein für Elektronen-Elektronen-Streuung, rechnet die mittlere freie Weglänge aus und sieht, ob es noch ein Gleichgewicht ist oder nicht. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu dieser einen Sache, nämlich dass die aus dem Horizont hier, aus diesen 1 Grad, dass wir da wirklich herauslesen können, dass das Universum flach ist, dass wir da was lernen über die Kosmologie des frühen Universums. Also gucken wir uns jetzt an den Horizont bei Rekombination. So, den Horizont hatten wir ja schon bestimmt. Das war das Integral dt über a von t. Den Horizont zur Zeitpunkt der Rekombination war ja gerade dreimal die Hubble-Zeit zur Rekombination, dreimal die Koordinatenzeit zur Rekombination und das war gerade 2 über die Hubble-Konstante zum Zeitpunkt der Rekombination. Machen wir das mal so. So, dann schauen wir uns wieder die Friedmann-Gleichung an. Und h von tr, das ist das hr zum Quadrat, das ist dann ein 8pi Drittel g mal der Dichte des Universums zum Zeitpunkt der Rekombination. Und wir hatten schon gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt Materie dominiert ist, das Universum. Also schreibe ich hier ein M hin für Materie. Und dann passt es ja auch hier mit diesem Horizont, dass es eben 3 mal T ist und nicht 2 mal T wie für das strahlungsdominierte Universum. Ist das klar mit dem Horizont nochmal? Nicht so? Soll ich's? Also wir hatten ja gesagt, dass der Horizont... Der Horizont war ja gleich Skalenfaktor a mal dt' über a von t'. Das ist der Horizont. Und dann müssen wir einfach nur einsetzen, die Lösung a von t, die wir haben für Materiedominiertes. Und das war für das Materiedominierte, ging es wie t hoch. Wer weiß es noch? T hoch 2/3. Rohmaterie geht wie 1 über a hoch 3, aber a geht wie, also a ist proportional zu t hoch 2/3. Und dann ist a Punkt über a gibt eben genau diesen Faktor 2/3, den wir hier sehen. Dann passt es hier mit h ja, und t. Gut. So, dann führen wir die kritische Dichte ein. Also hatten wir schon eingeführt, nochmal zur Erinnerung, die kritische Dichte ist definiert folgendermaßen, sodass wir eben dann das relativ einfach hinschreiben können, als ein 3H0² über 8πg. Das heißt, es ist die kritische Dichte, die wir heute messen würden, wenn wir eben die Hubble-Konstante bestimmen und die Gravitationskonstante. Ja. Und dann können wir eben hier die Friedmann-Gleichung umformen und können das folgendermaßen schreiben. Das hr² ist dann das h0² mal rho Materie zum Zeitpunkt der Entkopplung über der kritischen Dichte. Ja, dann haben wir eben hier das h0², das kürzt dann das raus und das 8πg³ haben wir dann da stehen. Das heißt, das ist dann nichts anderes als ein h0², ein Omega m0, das ist ja gerade die Definition von Omega m0, aber nun zu diesem Zeitpunkt, das heißt, wir müssen noch mit der Rotverschiebung korrigieren, das ist ja die Dichte heute, das ist die Dichte früher, und das geht jetzt, wie wir schon festgestellt haben, wie 1 über a hoch 3 oder dann wie 1 über 1 plus z hoch 3. Also 1 plus z Rekombination hoch 3. Die Dichte war 1 plus z hoch 3 größer zu dem Zeitpunkt, deswegen muss man das so umschreiben. Passt also. So. Okay. Und dann können wir den Horizont schreiben zur Rekombination. War dann gerade 2 über die Hubble-Zeit. Also die Wurzel draus, Kehrwert mal 2 nehmen, ist 2 über h0 Wurzel Omega m0 mal 1 durch 1 plus z Rekombination hoch 3/2. Hm? Gut. Das war jetzt der Horizont zum Zeitpunkt der Rekombination. Und heute haben wir also eine LHR, wie soll man sagen, 0. Das ist dann auch nochmal verschoben, eben über einen Faktor 1 über ZR. Das heißt, es ist eben dieser Ausdruck dann hoch 1/2. Also ist, ich mache das mal so, zum Zeitpunkt T0 ist das, und das ist dann ein 2 durch H0 Wurzel Omega M 0 1 durch die Wurzel aus 1 plus ZR. So, das heißt also, der Horizont, wie wir ihn heute sehen, ist im Faktor 1 über 1 plus ZR Wurzel draus kleiner. Also LHR von T0 ist also ungefähr, Wurzel aus dem ist ungefähr ein 1/30, also ist nur ungefähr ein 1/30 mal dem Hubble-Horizont, was wir heute sehen. Beziehungsweise dem, schreibe ich mal so hin, dem 2 über H0 ist ja der Horizont, den wir normalerweise hier haben. Und wir sehen aber jetzt ein 1/30 davon. Ja. Und wenn wir das jetzt in Volumina umrechnen, also viel kleiner, um diesen Faktor kleiner, also das Universum enthält hält 30 hoch 3, und das ist ungefähr dann 3 mal 10 hoch 4 kausal nicht kausal verknüpfte Region. Das entspricht dann eben gerade diesen 1 Grad, die ich genannt hatte. Also es ist wirklich so in der Tat, dass der Horizont zum Zeitpunkt der Entkopplung viel, viel kleiner war als der Horizont, den wir heute beobachten. Enorm viel kleiner. Und das ist eben das sogenannte Horizontproblem. Das hatten wir eben gerade diskutiert. Und Lösung, eben Inflation. So, jetzt wollen wir uns das für verschiedene Kosmologien anschauen und wirklich. Nee, man sieht 30 mal so viel. Jetzt sieht man 30 mal mehr. Also früher, zum Zeitpunkt der Entkopplung, hätte ich nur so viel gesehen. Und heute sehe ich das alles. Also je weiter sich das Universum entwickelt, desto mehr und mehr sehe ich plötzlich kausal nicht verknüpfte Regionen, die also in mein Blickfeld kommen, wo also Photonen mich erreichen. Aber die kommen aus Regionen, wenn ich zurückrechne, die waren vorher überhaupt nicht in kausalen Kontakt. Sie hätten eine Fläche vor Augen gehabt. Ach so, ich hätte die Schwingungen dann nicht gesehen. Genau, ja.
das System sehen würde und sonst nichts mehr, weil der Ereignishorizont dort endet, außerhalb des gravitativ gebundenen Systems und bei uns sind die gerade Punkte. Was würde dann mit der CMB passieren? Eigentlich müsste die sich dann ja verabschieden, weil sie würde ja darauf hinweisen, dass es außerhalb des gravitativ gebundenen Systems ja noch was gegeben hat davor. Und jetzt, ich versuche gerade da so den Zusammenhang zu ziehen.
Ja. Ja, jetzt der Knoten ist, dass sie zwei verschiedene Horizonte miteinander verknüpfen. Das eine ist der Teilchenhorizont, der geht rückwärts in die Zeit, was ich nach hinten aus der Vergangenheit sehen kann. Und das, was Sie meinen jetzt, das ist nämlich der Ereignishorizont in der Zukunft, was dann kausal noch innerhalb meines Horizonts ist. Und das sind zwei verschiedene Horizonte. Also ich kann nach wie vor in die Vergangenheit zurückgucken, auch wenn ich dann eben die Sitterlösung habe. Die liebe ich weit, aber die ganzen zukünftigen Ereignisse, die fallen dann aus meinem Blickfeld. Also wie die Galaxien, die wandern dann raus. Aber die Photonen sind alle bei mir, die sind ja alle noch hier. Die schwirren im Raum noch herum und erreichen mich immer noch. Also kosmische Hintergrundstrahlung sehen wir immer noch, aber wahrscheinlich keine Galaxien mehr. Nur noch die Andromeda-Galaxie. So, Horizont. So, jetzt wollen wir den Winkel noch ausrechnen. Delta Theta von CMB ist gleich Fragezeichen. Okay, nächster Abschnitt. Machen wir das noch vor der Pause. So, wir hatten ja auch schon diesen Winkelabstand definiert, auch in der Kosmologie. Das gucken wir uns also nochmal. Das brauchen wir jetzt hier. Gucken wir uns nochmal an den Koordinatenabstand. Upsa. Den Koordinatenabstand in der Robertson-Walker-Metrik. Den hatten wir als Chi bezeichnet. Zum Zeitpunkt der Rekombination ist also ein dt über a von t Rekombination zu heute. Und das ist dann dz über a0, h0. Jetzt setzen wir hier für das a von t, setzen wir im Prinzip die Friedmann-Gleichung ein. Sagen also, das ist dann ein, lösen das auf über dA, machen also eine Transformation von t nach a und dann von a nach z. Kriegen wir also ein dz rein über a0, h0 und dann ein Omega m0, 1 plus z, hoch 3 plus ein Omega Lambda 0. Und wenn wir Krümmung haben, auch noch ein Omega K von 0 mal 1 plus Z Quadrat. Und das Ganze hoch minus 1/2. Ja. Und in der Übung können wir das dann nochmal durchgehen. Da rechnen wir das nochmal aus. Also Winkelabstand. Jetzt wollen wir also den Winkelabstand des Horizonts bestimmen. LH zum Zeitpunkt der Rekombination. Also ist Delta Theta zur Rekombination, ist dann nichts anderes als der Horizontlänge. Das ist jetzt eine Größe, das ist jetzt eine charakteristische Länge, die wir kennen. Und die wir jetzt hier benutzen können, um eben Winkelabstände auszurechnen und vergleichen mit kosmologischen Modellen. Über RA von Z zur Rekombination, wobei R ist jetzt wirklich der Winkelabstand, der Winkel. Winkelgröße. Und das ist der Winkelabstand. Wir haben also jetzt hier diesen Winkel. Wir haben also hier die charakteristische Größe unseres Horizonts, messen jetzt hier einen Winkel Theta und diese Länge ist der Abstand. Winkelabstand. Wobei wir auch vorher schon herausgefunden hatten, dass es A0 mal 1 plus ZR hoch minus 1 und dann entsprechend für die verschiedenen kosmologischen Modelle geht es wie Sinus Hyperbolicus Chi, ja vielleicht sollte ich es dann doch mal, Klammer auf, Sinus Hyperbolicus von Chi oder ist einfach Chi oder Sinus Chi. Je nachdem, ob eben das Kappa gleich 0 ist, für den flachen Raum ist es einfach gleich Chi. Und hier, das ist dann der geschlossene Raum. Und hier der offene Raum, Sinus Hyperbolicus. Das hatten wir uns hier schon vor ein paar Wochen überlegt, dass das so aussieht. So. Und dann kann ich jetzt Lösungen angeben. Im Prinzip müsste man das numerisch lösen. Also da gibt es keine richtige analytische Lösung für dieses ganze Integral. Aber für verschiedene Grenzfälle kann ich da Lösungen angeben. Die schreibe ich noch an. Und Details machen wir dann in den Übungen. So, Lösungen. Also setzen wir erstmal Omega K gleich Omega Lambda gleich 0. Und dann kriegt man raus, Delta Theta R ist in der Tat 1 über 1 plus ZR. Und das sind ungefähr dann 1,7 Grad. Die man da rausbekommen würde. Oder andere Lösung, Omega K0 plus Omega M0 ist gleich 1 und Omega Lambda 0 ist gleich 0. Dann kriegt man folgende Lösung, XR ist dann 2 mal Area Sinus Hyperbolicus Omega K über Omega M hoch 1/2. Das ist jetzt für den Fall, dass Kappa gleich minus 1 ist. Und dann erhält man daraus ein Delta Theta R ist gleich ein 1 durch Wurzel 1 plus ZR. Also den gleichen Faktor wie da oben auch. Und dann kriegt man noch einen Zusatzfaktor, 1 durch 1 plus Omega K0 über Omega M0. Und hier sieht man jetzt, das Ganze ist also jetzt hier sensitiv zur Geometrie des Raumes. Das heißt, mit der Messung dieses Winkels alleine erfahre ich also etwas über die Geometrie des Universums. Je nachdem, ob dieser Faktor jetzt mit drin steht. Und für die andere Lösung würde ich dann einen anderen Faktor bekommen. Hier haben wir jetzt angenommen, Omega ist größer 0. Aber wenn das der Fall wäre, würde ich es eben sehen, wann sich der Winkel dann entsprechend verschiebt. Das heißt, ich kann also wirklich was lernen aus dem Winkelabstand in der kosmischen Hintergrundstrahlung, ob das Universum flach ist, geschlossen oder offen. Und das war auch einer der ersten Resultate, die man dann vor 10 Jahren rausgebracht hat. Da gab es zuerst, also vor WMAP gab es ja dann noch gab's Ballonexperimente am Südpol. Die waren relativ genau und gut. Die konnten also dann auch schon relativ gut feststellen, wo das Maximum war, grob. Und dann kam ja dann auch COBE, der COBE-Satellit, der eben dann auch gesehen hat, bei welchem Winkel eben diese Fluktuationen liegen. Die waren da noch relativ ungenau, die COBE-Daten. Also da waren die 2002 dann die Daten vom Südpol waren dann schon besser, die Ballonexperimente, und dann kam ja auch schon WMAP. Und damit konnte man also relativ genau und relativ schnell festlegen, das Universum ist in einer relativ hohen Präzision flach. Und der Grund ist eben das. Ja, da muss man also wirklich nur diesen Peak messen in der Fluktuation der kosmischen Hintergrundstrahlung. Mehr braucht man gar nicht zu wissen. Gut, dann machen wir kurz Pause. Also Übungen sind natürlich, wir berechnen das nach. Dass wir das auch da alles richtig gemacht haben. Und dann machen wir kurz Pause und kommen dann, wenn keine weiteren Fragen sind, zum nächsten Kapitel über Neutrinos. 5 Minuten? Zu kurz? 6 Minuten? 7 Minuten? Wie viel brauchen wir? So. Nun machen wir weiter mit der Vorlesung. Wir gehen nun jetzt Schritt für Schritt zurück ins frühe Universum. Wir haben also jetzt die kosmische Hintergrundstrahlung betrachtet, das Ausfrieren der Photonen. Und jetzt gehen wir zurück und gucken uns an, ob nicht noch andere Teilchen ausgefroren sind. Und es sind natürlich noch weitere Teilchen ausgefroren. Wir werden dann auch eben auf die Elementsynthese kommen. Das sind eben die leichten Elemente, sind da entstanden. Aber es sind noch andere Teilchen entstanden, nämlich Neutrinos aus dem frühen Universum. Nicht nur Photonen, sondern auch Neutrinos. Also gibt es eine kosmische Hintergrundstrahlung aus Neutrinos, sollte es auch geben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also im Prinzip, Anführungszeichen, kosmische Hintergrundstrahlung aus Neutrinos. Gut, und da können wir auch erstmal ganz einfach ansetzen. Wir machen das jetzt sogar noch einfacher. Wir brauchen dazu gar nicht die Saha-Gleichung anzugucken. Wir machen das noch viel einfacher und sagen einfach, wir gucken uns jetzt an die Wechselwirkung. Also Wechselwirkung, die ist natürlich schwach, also schwache Wechselwirkung. Müssen wir jetzt nehmen, nicht die elektromagnetische Wechselwirkung. Und die charakteristische Kopplungskonstante ist jetzt für die kleinen Energien, die wir hier brauchen, ist Fermis Theorie. Fermis Theorie. Und entsprechend dann auch Fermis Konstante, GF, ist dann die Fermi-Konstante, ist 1,17 mal 10 hoch minus 5. Und es ist gleich in Einheiten umgerechnet, in natürlichen Einheiten, sodass wir das gleich hier verwenden können. Also GeV hoch minus 2. Das ist also die Kopplungskonstante oder die Kopplungsstärke. Kopplungskonstante. Und dann können wir daraus einen Wirkungsquerschnitt ausrechnen. Und das machen wir ganz heuristisch. Und das passt dann auch. Wirkungsquerschnitt. Na, der muss proportional zur Kopplungsstärke zum Quadrat gehen. Also Sigma Neutrino sollte proportional sein zu GF zum Quadrat, Kopplungsstärke zum Quadrat. Das heißt, das Ganze geht wie, jetzt mache ich eine Dimensionsanalyse. Und es ist total einfach und extrem mächtig. Also mit dem kann man unheimlich viel erschlagen. Also machen wir das jetzt mal. GEV zum Quadrat, GF zum Quadrat. Das heißt, es hat die Dimension 1 über GEV hoch 4. Ja. Wir wissen, der Wirkungsquerschnitt hat die Dimension einer Fläche und in natürlichen Einheiten ist das eine 1 über GeV zum Quadrat. Das heißt, wenn wir also hier eine Größe haben, die geht wie 1 über GeV Quadrat, haben hier eine Größe, die geht wie 1 über GeV hoch 4, fehlt uns hier noch ein GeV Quadrat, damit es stimmt, damit die Gleichung Sinn macht. Also schreiben wir da eine Energie hin. Und die einzige Größe, die wir da haben, ist natürlich die Energie der Neutrinos, die an irgendwelchen Objekten streuen. Also kommt da E Neutrino zum Quadrat. Und das stimmt dann auch. Das geht nämlich für den Bereich, also jetzt, wir sind bei Energien, wo die Masse der Neutrinos keine Rolle spielen, passt. Modulo irgendwelche Vorfaktoren, die sind wirklich in der Tat von der Größenordnung 1. Also das ist jetzt hier Dimensionsanalyse. Und jetzt für uns, also für uns Kosmologen, zählen Sie jetzt mit zu den Kosmologen, ist es ganz klar, die Energieskala, die wir hier haben, ist dann einfach die Temperatur, die wir zu dem Zeitpunkt vorliegen haben. Wenn man es genauer machen will, könnte man da noch einen Faktor 3 einfügen, weil es die mittlere kinetische Energie ist der Teilchen. Aber wir machen jetzt erstmal nur so eine grobe Abschätzung für den Wirkungsquerschnitt. Dann können wir die mittlere freie Weglänge bestimmen für ein solches Neutrino. Für Neutrinos. Also Lambda Neutrino ist dann gleich Wirkungsquerschnitt fürs Neutrino mal Teilchendichte der Streuzentren mal der relativen Geschwindigkeit. Jetzt sind wir mal vorsichtig, denn jetzt könnte die relative Geschwindigkeit könnte jetzt anders aussehen, wenn wir eben nicht relativistische Teilchen hätten. Wenn wir massive Neutrinos hätten, also ist V rel, ist die relative Geschwindigkeit. Also n ist die Teilchendichte. Jetzt für unseren Fall ist die Teilchendichte in der Tat wie t hoch 3. Wir wissen also, n ist einfach proportional t hoch 3 mit Vorfaktoren von der Größenordnung 1. Und jetzt hier sagen wir, die Neutrinos sind masselos, also wäre das v relativ wäre von der Größe 1. Dann können wir jetzt das Lambda, die mittlere freie Weglänge, bestimmen und beziehungsweise den Kehrwert uns anschauen. Das wäre dann die mittlere Zeit zwischen zwei Stößen. Tau Neutrino ist dann Sigma Neutrino mal der Teilchendichte hoch minus 1. Und das ist dann ungefähr GF Quadrat mal T Quadrat für den Wirkungsquerschnitt mal t hoch 3 für die Teilchendichte hoch minus 1. Ja, das heißt, es geht wie gf Quadrat t hoch 5 hoch minus 1. Und das vergleichen wir jetzt mit der Happelzeit. Also ich schreibe es dann oben nochmal hin, den Ausdruck. Tau Neutrino ist dann eben ungefähr gf Quadrat t hoch 5 hoch minus 1. Und jetzt vergleiche mit Happelrate. Das ist also jetzt im Prinzip sowas wie die charakteristische Zeit für eine Streuung oder so eine Streurate. Wie viel Streuung pro Sekunde. Und dies vergleiche ich jetzt mit der Happelrate. Die hat ja die gleiche Dimension. Happelrate, der Kehrwert davon, geht auch wie eine Zeit. Also Expansion. Wie oft gibt es eine Expansion? Also wie schnell dehnt sich das Universum aus? Die charakteristische Skala dafür. Beziehungsweise wäre das dann auch die charakteristische Rate, für die man braucht, oder die charakteristische Zeit, um zwischen dem Horizont zu wandern, wenn ich diese Happelzeit mir anschaue. Happelrate oder Happelzeit. Happelzeit zwischen Horizont. So, wir machen das gleich allgemeiner. Gucken uns nochmal die Friedmann-Gleichung an. Und jetzt sind wir zu so frühen Zeiten, dass wir im strahlungsdominierten Universum sind, vor der kosmischen Hintergrundstrahlung. Also das h² ist immer noch 8π/g ρ. Und ρ ist nun die Strahlung. Radiation. Und ρ Strahlung. Das haben wir in den Übungen ausgerechnet. Ist dann einfach gegeben durch das g-Sternchen. Das hängt von der Temperatur ab. Mal π² 30 mal t hoch 4. Ja, das g-Sternchen von t war die Anzahl der effektiven relativistischen Freiheitsgrade zu einer gegebenen Temperatur. Da hatten wir gesehen, dann, wenn wir Nukleosynthese haben bei 1 MeV, haben wir 10,75. Wenn wir dann Quarks mitnehmen, sind wir irgendwo bei 60. Und wenn wir alle Teilchen des Standardmodells mitnehmen, waren wir bei 106,75. Ja, in dieser Größenordnung liegt es also. So, kleine Umformung. Also ist dann h² ist dann gleich 8π/g, klein g Sternchen, π² 30stel mal t hoch 4 ist gleich 4π/3/45 g Sternchen über die Planck-Masse. Also ich habe das Gravitationskonstante, setze ich 1 über die Planck-Masse zum Quadrat ein, mal t hoch 4. So, nun kann ich das nach der Happelzeit auflösen. Also ich sage jetzt, die Happelzeit ist gleich h hoch minus 1. Und dann kriege ich heraus, dass die Happelzeit ist dann gleich die Wurzel aus 45 über 4π/3, 1 über Wurzel g Sternchen, Planck-Masse über t². Und das ist für ein strahlungsdominiertes Universum sogar die exakte Lösung. Da habe ich im Prinzip jetzt keine Näherung gemacht, solange ich eben hier wirklich immer diese Freiheitsgrade eintrage, ist es sogar exakt die Lösung für die Happelzeit als Funktion der Temperatur. Geht also wie 1 über t². Der Vorfaktor hier ist ungefähr 0,6, also von der Größenordnung 1. Wenn man jetzt das in natürlichen Einheiten umrechnet in andere Einheiten, kriegt man folgende Faustformel heraus. Darf ich? Faustformel ist also folgendermaßen. Also die Happelzeit zu einer Sekunde ist ungefähr gleich bei einer Temperatur von 1 MeV. Fertig. Und damit kann ich das immer umrechnen. Ja? T geht wie 1 über t². Und wenn ich die ganzen Vorfaktoren einsetze, kommt dann genau dieser Wert heraus. Und Übung. Das eben mal nachrechnen, beziehungsweise berechne also Zeitpunkt für die Quarkphase, also für die QCD-Phasenübergang. Also setze Temperatur 150 MeV ein. Oder was haben wir da noch? Elektroschwacher Phasenübergang, Electroweak Phase. Da ist die Temperatur dann ungefähr 100 GeV. Oder dann halt für die Skala der großen vereinheitlichen Theorie. Wo man ja vermutet, dass da die Inflation stattfindet, an der GATT-Skala. Da ist die Temperatur oder die Skala ist entsprechend dann 10 hoch 15 GeV. typischerweise, ne, für die feinheitlichen Theorien. Und dann kann man jetzt da die entsprechenden Zeiten ausrechnen. Im Prinzip für ein MeV steht es ja schon da. So. Nun, wenn die Temperatur fällt, wird also diese Rate sehr, sehr viel stärker ansteigen als diese Rate, die nur wie 1 über t Quadrat geht. Das heißt, wenn ich also vorher einen Zeitpunkt habe, wo also das Ganze im Gleichgewicht war, wo im Prinzip die Streurate, also der Zeitpunkt zur nächsten Streuung, war viel, viel kleiner als die, um das ganze Horizont entsprechend durchzuwandern, wird es irgendwann so sein, dass eben die Größe des Horizonts viel größer ist, dass die Größe des Horizonts viel kleiner ist als die mittlere freie Weglänge der Teilchen. Das heißt, die Teilchen würden also durch den ganzen Horizont durchwandern, ohne eine Streuung zu machen. Und das ist genau dann, wenn die Teilchen frei sind, dann bewegen sie sich frei innerhalb des Horizonts und frieren aus. Das passiert also jetzt hier auch. Das war jetzt noch Übung. Also Streurate oder die Zeit zwischen zwei Streuungen wird also viel, viel kleiner als die Hubble-Zeit. Dann habe ich eben Gleichgewicht. Ansonsten nicht Gleichgewicht. Die nicht streuen, ne? Innerhalb des Horizonts. Und wenn eben diese beiden Zeiten gleich sind, dann erwarte ich eben, dass ich gerade den Zeitpunkt des Ausfrierens habe. Also die mittlere freie Weglänge wird genauso groß wie der Horizont. Teilchen frieren aus. Also daraus folgt Neutrinos entkoppeln. Bei Tau Neutrino ist ungefähr T Hubble. Also setzen wir das gleich. Tau Neutrino war GF Quadrat T hoch 5 hoch minus 1. Und das soll eben sein die Hubble-Skala. Und das ist nichts anderes als die Planck-Masse über T Quadrat. Das wäre also jetzt die Neutrino-Temperatur, wo die ausfrieren. Ja. Und dann kriegt man eben heraus, diese Ausfriertemperatur sollte dann von der Größenordnung sein GF hoch minus 2, Planckmasse hoch minus 1 hoch 1/3. Und wenn man das alles einsetzt, Fermi-Konstante war 10 hoch minus 5, kriegt man also hier ein 10 hoch 10, das ist ein 10 hoch minus 19, kriege ich also ein 10 hoch minus 9. Hoch 1/3 kriege ich ein 10 hoch minus 3 GeV, ist 1 MeV. Ungefähr 1 MeV. Also bei ungefähr 1 MeV entkoppeln die Neutrinos und wir haben eine kosmische Hintergrundstrahlung aus Neutrinos vorliegen. Das ist also eine Vorhersage aus der Kosmologie, dass wir neben der kosmischen Hintergrundstrahlung auch einen Neutrino-Hintergrund haben müssten. Und eine weitere Bestätigung, dass es diese Neutrinos wirklich gab, erhalten wir dann aus der Nukleosynthese, das diskutieren wir dann nächste Woche, da besprechen wir die Nukleosynthese. Da brauchen wir die Neutrinos, als Hintergrundfeld. Die geben immer noch einen Beitrag zur Energiedichte. Das sind zwar entkoppelt. Das ist ein Fluid, was über dem anderen Fluid liegt, aber nicht miteinander wechselwirkt, nur noch gravitativ. Und das brauchen wir, um die Expansionsrate richtig hinzubekommen, um die Nukleosynthese erklären zu können. Also die sind wirklich da. Die müssen da sein. Also wenn, ansonsten würde das ganze kosmologische Modell zusammenbrechen. Das ist die Freeze-Out-Temperature. Ja, aber das ist nur für die solaren Neutrinos. Also der Fluss ist, erstens ist der Fluss halt extrem klein und zweitens ist die Temperatur verdammt klein. Die Temperatur der Neutrinos. Also Sie können sich vorstellen, oder können vielleicht abschätzen, die Temperatur, wenn man jetzt ganz naiv abschätzen würde, dann ist die Temperatur der Neutrinos ungefähr die Temperatur der Photonen. Also ich rede von 3 Kelvin, das sind 10 hoch minus 4 Elektronenvolt. Nicht gerade sehr hochenergetische Neutrinos. Ein Kamiokande braucht zum Beispiel mindestens ein MeV, um diese Anregungen in ihren Kernen zu sehen, in ihren Targets. Also die brauchen da schon ein bisschen Wumms vom Neutrino, um überhaupt was sehen zu können. Deswegen ist es so schwierig, das zu messen. Aber es gibt Ansätze, also man versucht es über instabile Kerne, versucht man vielleicht doch was rauszufinden über Katrin. Es gibt so einen Ansatz, den habe ich gestern gelesen, so ein neues Paper, was erschienen ist. Problem ist der Untergrund. Katrin, das Experiment Katrin, das untersucht, das will eigentlich die Masse der Neutrinos genau bestimmen, auf 0,2 Elektronenvolt genau. Und das machen die mit Tritium. Und es könnte Modifikationen geben dieses Spektrums vom Tritium, wenn wir diese Neutrinos noch hätten, diese Hintergrundneutrinos. Also durch die schwache Wechselwirkung, die Wechselwirkungsrate ist extrem klein und die Energie ist extrem klein, hat man bisher noch keine Neutrinos aus der kosmischen Strahlung messen können.
Sind die denn so kalt, wenn die gekoppelt haben, wenn die mitkommen?
Ja, 0,26 Elektronenvolt hat man dann ausgerechnet. Wenn es entkoppelt, dann haben ist die mittlere Energie, die Temperatur nur noch 0,26 Elektronenvolt. Da ist der Peak der Verteilung, die Spitze der Verteilung.
Jetzt bei Neutrinos oder
was? Bei den Photonen. Ja.
Jetzt ist aber hier die Ausfriertemperatur 1 MeV, was ja dann doch, sag ich mal, Faktor 100.000-fach größer ist. Oder vielleicht so 1 Millionen-fach größer. Aber der Zeitpunkt ist doch vergleichbar, wenn die ausgefroren
wird. Nein, der Zeitpunkt ist eben eine Sekunde und nicht 380.000 Jahre. Die frieren nach einer Sekunde schon aus, wenn diese Relation stimmt. Das ist also eine völlig andere Zeitskala.
Okay, dann sind die halt, weil die 380.000 Jahre mehr gehabt haben, sind halt deutlich kühler geworden.
Ja, die Rotverschiebung ist entsprechend höher. Rotverschiebung ist dann in dem Fall eben 10 hoch 9. Wenn man das genauer ausrechnet, wann die Neutrinos ausfrieren, kriegt man 2 bis 3 MeV raus, je nachdem, was für ein Flavor man nimmt, ob man Elektroneutrinos nimmt oder Tau oder Myoneutrinos. Also die Abschätzung ist erstaunlich gut. Passt. 1 MeV, das stimmt. Das ist die kinetische Energie wäre 3 mal T im Mittel. Das ist der Temperaturfaktor, den ich jetzt in dem Fall Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion einsetzen müsste für die Neutrinos. Die Masse spielt keine Rolle, denn die Masse der Neutrinos, wissen wir, sind kleiner als 1 Elektronenvolt oder 2 Elektronenvolt, spielt da keine Rolle. Das heißt, ich habe wirklich eine relativistische Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion meiner Impulse und da die nicht mehr streuen, bleibt diese Verteilungsfunktion erhalten. Also da ändert sich nichts. Das Einzige, was sich halt ändert, ist, durch die Rotverschiebung ändert sich dann halt die Energie, die mittlere Energie, die geht entsprechend runter. Aber die ganze Verteilungsfunktion bleibt gleich. Das hatten wir in einer der ersten Vorlesungen auch diskutiert. Ja, also die Energie der Teilchen ändert sich und genauso ändert sich die Temperatur und der Faktor hebt sich gerade raus. So dass also die Verteilung der Impulse ist immer noch eine Fermi-Dirac-Verteilung von relativistischen Teilchen. Bis heute. Gut, wie viel Zeit? Bestimmt noch ein bisschen Zeit habe ich noch. Also Temperatur heute. T-Neutrino heute ist dann das T-Neutrino zur Ausfrierzeit. Skalenfaktor zur Entkopplung der Neutrinos über Skalenfaktor heute. Und Skalenfaktor, das ist gerade eben die Rotverschiebung durch 1 plus Z nü. So, jetzt gibt es noch eine subtile Kleinigkeit zu dieser Neutrino-Temperatur. Und zwar stellt man fest, wenn man es genau rechnet, es gibt noch eine kleine Korrektur. Erstmal jetzt beim Ausfrieren ist die Temperatur der Photonen und die der Neutrinos gleich. Ja, die sind ja im thermischen Gleichgewicht, die wechselwirken miteinander und dann entkoppeln sie. Und dann haben Sie da Ihre Verteilungsfunktion mit dieser charakteristischen Temperatur. Also T Neutrinos ist genau Temperatur der Photonen. In dem Fall könnte man einfach sagen, die Temperatur der Neutrinos heute sollte auch dann entsprechend 2,7255 Kelvin sein. Ist es aber nicht. Denn, aber nicht, heute, da ist nämlich noch was passiert. Wir haben Elektron-Positron-Annihilation bei einem MeV und die gehen in zwei Photonen. Das heißt, aus dieser Annihilation der Elektronen und Positronen pumpen wir Energie in die Photonen rein, aber nur in die Photonen. Und die Neutrinos kriegen davon nichts mehr mit. Die wandern also weiter mit ihrer Temperatur und mit dem Skalenfaktor, aber die Photonen kriegen nochmal einen zusätzlichen Schub an Energie. Da über diese Reaktion, also Elektron-Positron-Annihilation, Annihilation, die Photonentemperatur sich erhöht. Das heißt, die Neutrinos sind noch kühler. Noch kühler. Aber wie viel? Wie viel kühler? Das können wir aber jetzt ausrechnen, das Werkzeug dazu haben wir, denn wir müssen nur relativistische Freiheitsgrade zählen. So, wo haben wir es hier? Und zwar benutzen wir dazu die Entropieerhaltung. Entropieerhaltung, die sagt uns etwas darüber heraus. Wenn ich also sage, die Entropie vor und nach der Annihilation sollte erhalten sein, dann kann ich daraus eben eine Relation machen über die Temperatur vorher und nachher in dem Medium. Also Entropieerhaltung heißt, groß S, die Entropie, ist G Sternchen von T, jetzt muss ich das mitnehmen, mal A hoch 3 mal T hoch 3 ist gleich konstant. Also, Vorannihilation Und im Prinzip auch zum Zeitpunkt der Ausfrieren der Neutrinos habe ich eben ein Plasma vorliegen aus Positronen, Elektronen und Photonen. Ja. Und jetzt kann ich die Freiheitsgrade ausrechnen. Das wäre also T zum Zeitpunkt der Ausfrieren der Neutrinos, 2 für die Photonen, ein Faktor 7/8 für die Fermionen, eben für die Elektronen und die Positronen. Ich habe 2 plus 2 Teilchen, 2 für die Positronen, 2 für die Elektronen. Und das gibt insgesamt einen Faktor 11/2. Okay. Danach habe ich eben nur noch die Photonen vorliegen, also einen Faktor 2. Jetzt kann ich mir das Verhältnis angucken. Das Verhältnis der Temperatur. Also ich gucke mir das beim gleichen Skalenfaktor an. Ich setze es jetzt gleich. Ja, ich sage also jetzt das G-Sternchen vorher. Wie soll ich das sagen? G-Sternchen von 0 sozusagen. Könnt ihr also jetzt die Entropie vorher und nachher anschauen und kriegt dann eben heraus, dass das Verhältnis der Temperaturen muss wie das Verhältnis der relativistischen Freiheitsgrade hoch ein Drittel gehen, wenn ich das zum gleichen Skalenfaktor mir anschaue. Ja. Dann habe ich also das Verhältnis der Temperaturen, Photon 0 über T Neutrino 0 ist dann gleich das Verhältnis G Sternchen von T Neutrino zum Zeitpunkt des Ausfrierens über G Sternchen heute hoch ein Drittel und das gibt dann eben 11 über 4 hoch ein Drittel. Und das ist ungefähr 1,4. Das heißt, mit dieser Rechnung haben wir jetzt gezeigt, dass die Hintergrundstrahlung durch die Neutrinos hat eine Temperatur von 2,7 Kelvin durch 1,4 und das sind 1,95 Kelvin. Die Temperatur erwartet man da also. So, okay. Tafel ist voll. Neutrinos sind soweit erst abgeschlossen. Sind zu dem Neutrinos noch Fragen? Wir werden dann das nächste Mal das Kapitel abschließen und uns noch ein paar Gedanken machen zu der Masse der Neutrinos. Interessanterweise war eben der Beitrag der Neutrinos, kann man dann ummünzen, dann natürlich auch ein Energiebeitrag zur heutigen Energiedichte des Universums. Es konnte also aus kosmologischen Gründen schon eine Mindestmasse angeben oder eine obere Grenze für die Masse der Neutrinos angeben. Die konnte man also schon vor 20, 30 Jahren aufstellen, bevor man genauere Messungen hatte. Mittlerweile sind die anderen Messungen genauer, beziehungsweise die Messungen aus Planck sind noch genauer. Kommen wir dann nächste Woche dazu. So, wenn keine weiteren Fragen sind, dann sehen wir uns nächste Woche zu den Übungen. Wir machen wieder eine volle Übungsstunde. Ja, diskutieren das, was wir das letzte Mal nicht geschafft haben und noch diese zwei kleinen Aufgaben, die wir heute hatten. Schließen das Kapitel ab über massive Neutrinos und kommen dann zur Elementsynthese nächste Woche.